Freundschaft ist etwas total Wichtiges im Leben. Ich weiß nicht, wer von euch einen besten Freund oder eine beste Freundin hat. Also abgesehen vielleicht vom Partner, den man hat. Wer von euch hat so ein, zwei beste Freunde oder Freundinnen? Wow, das ist doch super. Wer hat keine Freunde? Outet sich keiner. Ja, das hat dann vielleicht auch Ursachen, ne? Nein. Aber ich denke, das ist total wichtig, gute Freunde zu haben, Menschen, mit denen man so durch dick und dünn gegangen ist und von denen man weiß, mit denen kann man auch weiterhin durch dick und dünn gehen. So richtig treue Begleiter des Lebens. Und damit meine ich jetzt nicht deinen Hund, das gibt es durchaus ja auch, aber ich glaube, die Hundebesitzer sind mittlerweile weniger geworden hier. Manche haben sich dann entschieden, nachdem der alte Hund da war, doch keinen mehr zu nehmen, aber da hat man ja auch lange einen Begleiter. Aber es ist natürlich so, na gut, Hunde enttäuschen vielleicht nicht so, wie Menschen das können. Die wedeln in der Regel immer mit dem Schwanz, wenn man nach Hause kommt. Meine Frau tut das nicht. Abgesehen davon, ja, dass sie anatomisch, aber gut. Aber wie gut ist es, Freunde zu haben, die, mit denen man auch tiefe Erlebnisse teilt. Und wie schön ist es auch, Gemeinde zu haben, wo man doch in der Regel, so hoffe ich doch, freiwillig zusammenkommt, weil man füreinander da sein möchte, sogar Mitglied wird, vielleicht verbindlich hier in so einer Gemeinschaft, weil das etwas Gutes ist. Ich habe das schon manchmal erzählt, ich bin in meinem Leben ja schon relativ häufig umgezogen. Ich habe es gar nicht mehr so genau gezählt, also ich glaube 13 Mal. Also ist schon heftig. Ich bin innerhalb von Bremen mit meiner Familie schon ein paar Mal umgezogen, immer in eine etwas größere Wohnung, dann irgendwann zur Ausbildung ans andere Ende der Stadt. Da hätte ich sonst einen zu weiten Anreiseweg gehabt. Dann zum Zivildienst nach Hamburg, dann wieder zurück nach Bremen, mein Abi nachgemacht und dann nach Krelingen, als ich zum Glauben gekommen bin. Und dann kam ich hier nach Enger. Das wissen manche vielleicht. Ich habe also ostwestfälische keine Wurzeln, aber ich habe es mal gestreift hier und dann ging es nach Süddeutschland zum Studium, erste Stelle in Kassel, zweite Stelle in Spanien und jetzt schon fast 10 Jahre hier. Viele Umzüge, das macht auch was mit einem, man überlegt da manchmal, wo ist Heimat, aber für mich ist irgendwie ja das auch eine geistliche Frage. Meine Heimat ist irgendwie bei Gott und der war immer dabei. Aber was mir so aufgefallen ist, so von den Beziehungen bleiben manchmal nur so ein, zwei wichtige Menschen da übrig. Vielleicht kennt ihr das auch, wer schon mal umgezogen ist, dass man dann so von den vielen Beziehungen, die man hatte, sind da vielleicht noch so ein, zwei, die einem richtig wichtig sind und wo auch bis heute noch Kontakt ist. Und wie gut ist das, wenn man da ab und zu noch mal telefonieren kann. Ich habe auch so einzelne. Ne? Übrigens habe ich viele Kontakte noch so auch aus meinen ersten beiden Gemeinden. Und das ist vielleicht auch der Wert von Gemeinde, dass man da auch Gemeinschaft erlebt und dass man durch dick und dünn geht, vielleicht auch mal Trauer teilt miteinander oder andere Dinge, Krisen bewältigt, auch in einer Gemeinde. Das schweißt einen auch zusammen. Freundschaft ist wichtig. Im Zeitalter von Facebook und Instagram ist das natürlich so ein bisschen inflationär. Man hat ruckzuck mal 100 Freunde und viele haben nur mal so kurz das Leben gestreift. Aber trotzdem, ich möchte das auch nicht missen, weil ich jetzt wesentlich mehr Geburtstagsgrüße bekomme. So, weil Facebook erinnert die Leute dann immer dran und dann habe ich plötzlich 90 Geburtstagsgrüße und sonst habe ich vielleicht 2 Karten im Briefkasten. Naja, Zeiten ändern sich, aber Freundschaft ist etwas Wichtiges. Und ich wollte das erst mitbringen, das schöne Lied von Heinz Rühmann bei den Dreien von der Tankstelle. Ein Freund, ein guter Freund, das ist das Schönste, was es gibt auf der Welt. Ich lese uns mal den Predigttext, der für heute vorgeschlagen ist, über den auch in vielen Gemeinden heute nachgedacht wird. Wir werden noch mal sehen, was Gott hier für eine Rolle spielt und was das vielleicht auch mit Freundschaft zu tun hat. Oder ich sage mal so, vielleicht nehme ich es ein bisschen vorweg, ob Gott nur so der gute Kumpel ist. Und das möchte ich uns jetzt gerne einmal lesen aus 2. Mose 33, die Verse 17 bis 23. Ich habe das heute mal überschrieben, Raum bei dem heiligen Gott, weil ich an diesem Vers so hängen geblieben bin, Raum bei dem heiligen Gott. Der Herr sprach zu Mose, du hast Gnade vor meinen Augen gefunden. und ich kenne dich mit Namen. Und Mose sprach, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und er sprach, ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorübergehen lassen und will vor dir kundtun den Namen des Herrn. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Und er sprach weiter, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Und der Herr sprach weiter, siehe, es ist ein Raum bei mir, da sollst du auf dem Felsen stehen. Wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, will ich dich in die Felskluft stellen und meine Hand über dir halten, bis ich vorübergegangen bin. Dann will ich meine Hand von dir tun und du darfst hinter mir hersehen. Aber mein Angesicht kann man nicht sehen. Wow, ich fand das einen wahnsinnig interessanten Text, der uns ja so ein bisschen deutlich macht, wie ist Gott? Und das bleibt auch so ein bisschen im Geheimen, ein bisschen im Verborgenen. Und darum wird es auch heute gehen. So, der verborgene Gott, der offenbare Gott, er zeigt sich ja hier, aber bleibt doch irgendwie versteckt. Man kann nicht sein Angesicht sehen. Und deshalb habe ich so einen ersten Gedanken mal genannt, ja, Gottes Heiligkeit oder der heilige Gott. Eben haben wir über Freundschaft nachgedacht. Und oft wird Gott ja heute so, so als guter Freund, als guter Kumpel auch gesehen, der immer mal ein Auge zudrückt, eben der liebe Gott. Ist auch nicht falsch, denke ich. In gewisser Weise stimmt das natürlich. Und ich habe auch eigentlich überhaupt nichts gegen den Ausdruck der liebe Gott. Manche sagen eher der liebende Gott. Aber wenn Kinder sagen der liebe Gott, dann ist das völlig okay, weil das stimmt natürlich in gewisser Weise. Und vielleicht gab es auch viel zu lange so das Bild von dem strafenden Gott, von dem Aufpassergott, der nur darauf wartet, dass ich irgendwie einen Fehler mache mit seinem Knüppel oder mit seinem Strafzettel und dann guckt und so ganz nach dem Motto, kleine Sünden bestraft der Herr sofort. Kennt ihr diesen Ausspruch? Kleine Sünden bestraft der Herr sofort. Das ist ja meist so ein bisschen scherzhaft genannt, wenn einem irgendwie bei einer blöden Sache, die man von sich gibt, gleich irgendwie ein Stein auf den Kopf fällt oder so, ne? Kleine Sünden bestraft der Herr sofort. Zu lange gab es vielleicht das Bild auch von diesem strafenden Gott, wo mit Höllenfeuer gedroht wird, wo es auch zu manchen schrägen Glaubensvorstellungen kommt und dadurch auch, und das muss man auch sagen, in der Seelsorge merkt man das auch manchmal zu psychischen Problemen. Wenn Menschen mit so einem Bild aufwachsen, da ist nur einer, der aufpasst, der guckt, der mich irgendwie bestrafen möchte. Und deshalb habe ich nichts dagegen, wenn Kinder vom lieben Gott sprechen. Aber mir ist nochmal so dieser Ausspruch eingefallen, da haben wir letztes über Silvester mal nachgedacht, dieser Ausspruch, der liebe Gott sieht alles. Ist ja auch so ein Ausspruch, ne? Also wir haben bei der Jahreslosung, du bist ein Gott, der mich sieht, jetzt hängt sie ja hier schön, auch darüber nachgedacht, ne? Was macht dieses Sehen aus und sind dazu gekommen, ja, das heißt, er, Gott sieht mich an, auch in meiner Not, in meiner Wüstensituation hier von der Hagar, vielleicht habt ihr die Predigt gehört. Ne? Du bist ein Gott, der mich sieht, das ist natürlich sehr positiv, aber der liebe Gott sieht alles. Ist es dann noch der liebe Gott, wenn der so alles sieht? Weil meistens hat man da ja vielleicht so ein bisschen mulmiges Gefühl bei. Wenn ich das so verstehe, dass er nur auf jeden Fehler wartet, dann kann das wirklich zu einem schrägen Gottesbild führen und im schlimmsten Fall auch wirklich zu psychischen Problemen. Aber ich denke, bevor wir jetzt über Gottes Heiligkeit nochmal nachdenken, weil da müssen wir drüber nachdenken, sonst verstehen wir auch seine Liebe nicht. Erstmal müssen wir festhalten, weil es auch in der Bibel steht, im ersten Johannesbrief, Gott ist Liebe. Das ist eine Haupteigenschaft. Und es steht auch noch da, wer keine Liebe hat, der kennt Gott nicht. Also es ist auch was Wechselseitiges. Aber das sollten wir erstmal festhalten. Aber wir müssen uns trotzdem Gottes Heiligkeit mal vor Augen führen, weil Gottes Liebe eben doch so anders ist. Weil sie so viel größer ist und so viel tiefer ist, dass wir sie nicht verstehen, wenn wir nicht auch über Gottes Heiligkeit nachdenken und darüber, was es ihn gekostet hat, diese Heiligkeit aufzugeben und Mensch zu werden, sich klein zu machen. Erst dann verstehen wir wirklich, was es für eine Liebe ist, die dieser Schöpfer hat. Hier heißt es, Gott ist so heilig, dass ja, wir, so wie wir sind, ihn nicht ansehen können. Hier wird das ja beschrieben in der Begegnung mit Mose. Er ist so heilig, dass wir quasi vergehen würden, wenn wir ihm so gegenüberstehen würden, ich sag mal ohne Filter. Also ohne, dass wir jetzt, wie dass wir als Christen oder viele Christen wissen, ohne dass wir wissen dürfen, dass Gott in Jesus Christus uns den Weg zu ihm selbst wieder frei gemacht hat, würden wir vergehen, wir würden das gar nicht aushalten. Hier heißt es in Vers 20, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Also das ist relativ ernst, oder? Das ist jetzt nicht so der spaßige Kumpelgott, würde ich mal sagen, oder? Kein Mensch wird leben, der mich sieht. Das heißt, wir würden vergehen. Und an anderer Stelle, es gibt ja viele Stellen, da hat es dem Mose ja auch buchstäblich die Schuhe ausgezogen, als er das erste Mal im brennenden Dornbusch diese Gottesoffenbarung hatte. Boah, ich sehe ja, ich kann ja da meine Präsentation verfolgen. Ich habe es ja noch gar nicht so im Blick. Ja, wie wunderbar. Da heißt es, Gott sprach, tritt nicht herzu, zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land. Und jetzt mal zurück zum Anfang, wenn wir diese beiden Bibelstellen mal so sehen. Ne? Niemand wird leben, der mich sieht, und zieh deine Schuhe aus, hier ist heiliges Land. Ist das der vertraute Umgang zwischen Freunden? Wenn einer sagt, komm nicht näher. Da sehen wir schon, da ist ein Abstand. Oder wenn es hier heißt, in unserem Abschnitt, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Das sagt kein Freund zum anderen. Das ist kein Gespräch unter Freunden, würde ich sagen, sondern ja, also nicht auf gleicher Ebene, nicht auf Augenhöhe, sondern das spricht im Grunde einer, der meilenweit drüber steht zu einem anderen. Gott ist weder der Mann mit dem weißen Bart, noch ist er der gute Kumpelgott, sondern hier wird deutlich, er ist der heilige Gott, bei dem es mir direkt die Schuhe ausziehen würde, wenn ich ihm jetzt so gegenüberstehen würde. Er ist der Schöpfer des Universums. Wir Geschöpfe, wir sind nicht auf der gleichen Ebene wie der Schöpfer selbst, auch wenn wir etwas von Ebenbildlichkeit natürlich lesen in der Bibel. Gleich am Anfang heißt es, wir sind zu seinem Bild geschaffen. Oder im Psalm 103 heißt es, dass Gott uns krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Also er gibt uns wieder Königswürde. Ja, aber womit krönt er uns? Mit Gnade. Und das ist natürlich auch so ein Begriff, der kommt hier auch vor. Du hast Gnade gefunden vor meinen Augen, sagt Gott hier. Und doch, das ist ein Wort, wo ich sagen würde, das sagen nicht Menschen auf gleicher Ebene zueinander. Du hast Gnade gefunden, sondern Gnade kann eigentlich nur jemand erteilen, der drüber steht und dem der andere etwas schuldet. Ich habe hier schon öfter mal über Gnade und Barmherzigkeit und den Unterschied gesprochen. Ich weiß, dass Steffi das einmal richtig der Groschen gefallen ist. Ne? Barmherzigkeit, übrigens ist hier beides drin. Gott sagt hier, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, wem ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Barmherzigkeit heißt ja, ich bekomme etwas, was mir nicht zusteht, wenn mir jemand eine Spende gibt. Das ist Barmherzigkeit. Ich bekomme was, was mir nicht zusteht. Gnade heißt, jemand bekommt etwas nicht, was ihm zusteht. Etwa eine Strafe. Jetzt im Iran wurde nicht begnadigt. Ja, es ist erstmal so, dass Gnade nur jemand erteilen kann, der drüber steht, wo ein Abstand da ist. Und es ist ein Abstand da zwischen Mensch und Gott. Und dieser Abstand kommt daher, dass der Mensch sein eigener Gott sein wollte, dass der Mensch seine Rechnung machen wollte ohne Gott bis zum heutigen Tag. Aber Gott sei Dank hat Gott es ja nicht ausgehalten ohne seine Geschöpfe, sondern hat sich auf den Weg gemacht. Gott ist nicht unser Freund oder nicht nur, er ist auf einer anderen Ebene, aber er ist gnädig, so heißt es hier. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Aber auch dieses Wort Gnade eben, das versteht man nur, wenn man auch über Gottes Heiligkeit nachdenkt. Ein Theologe sagte mal, Gnade ohne Gericht macht eigentlich keinen Sinn ohne eine Gerichtsvorstellung. Das ist ja eigentlich auch da, wo Gnade erteilt wird, wenn es nicht auch das andere gibt. Und Gnade ohne Schuld, ohne darüber nachzudenken, macht auch sehr wenig Sinn. Das Wort wird dann leer und sinnlos. Und mein sicher, es gibt auch viele Bibelstellen, wo es beispielsweise heißt, Gott redete mit Mose wie mit einem Freund. Habt ihr vielleicht auch schon mal gehört. Ne? Da ist eine ganz große Nähe da. Oder auch Abraham wird an einer Stelle im Hebräerbrief als Freund Gottes bezeichnet. Aber da muss man sagen, dass die Initiative immer von Gott ausging. Immer von Gott ausgeht. Er ist der, der Gnade walten lassen kann. Er ist der, der sich zum Glück den Menschen genaht hat. Du hast Gnade gefunden vor meinen Augen, spricht er hier zu Mose. Und im Psalm 103 wird das ja für uns ganz persönlich, dass uns die Gnade zugesprochen wird, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Wir bekommen wieder Königswürde, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Und diese beiden Worte, wie gesagt, die kommen hier auch vor. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Wessen mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Gott ist barmherzig. Er gibt etwas, was wir nicht verdient haben. Und er ist gnädig. Er nimmt sogar selbst die Strafe auf sich, die wir eigentlich verdient hätten, als Christus am Kreuz stirbt. Und ich habe gedacht, eigentlich ist die Dornenkrone, wir sind jetzt nicht bei Karfreitag, aber ich freue mich schon, dass ich Karfreitag hier in zwei Gottesdiensten predigen darf, weil dieses Bild ist mir nochmal klar geworden, weil eigentlich ist das ja ein Tausch. Jesus nimmt die Dornenkrone unserer Schuld und wir werden gekrönt als Königskinder mit Gnade und Barmherzigkeit. Das ist eigentlich ein wunderbares Bild, wenn wir das mal so sehen. Ein wunderbarer Tausch, wie Luther das an anderer Stelle mal bezeichnet hat. Ein erster Gedanke, der heilige Gott, Gott ist heilig. Er ist der, der sagt, zieh deine Schuhe aus, hier ist heiliger Boden. Er ist aber auch der, der Mose es ein Stück weit zugesteht, ihn zu sehen. Zwar nur von hinten so im Vorbeigehen und ich sage immer, Gott nimmt auch Rücksicht auf Mose. Weil er würde vergehen, so steht das ja hier. Ne? Gott, es ist übrigens, ich werde da gleich nochmal drauf eingehen, immer wenn Gott sich klein macht, ist das so, dass Gott quasi Rücksicht nimmt auf uns. Auch wenn er sich klein macht, beispielsweise in seinem Wort, in der Schrift, dann macht er sich klein und es wird ein Menschenwort und das können wir dann so betrachten wie ein Roman oder wie auch immer. Vielleicht schleichen sich auch irgendwie Fehler ein, keine Ahnung. Gott macht sich klein, er nimmt Rücksicht auf uns, dass wir es verstehen, wie er ist. Gott ist nicht nur unser Freund, sondern Gott ist mehr. Gute Freunde sind wichtig. Gute Freunde können auch Dinge ausgleichen im Leben, die vielleicht so ein Partner nicht ausgleichen kann. Ich weiß noch, dass mich mal zwei Freunde besucht haben, als wir auf Teneriffa waren, zum Mountainbike fahren. Und wir wollten 1000 Höhenmeter machen und 35 Länge. Und wenn ich meine Frau auf Anhieb gefragt hätte, dann wäre das wahrscheinlich zu viel gewesen. Da braucht man vielleicht mal Kumpels, mit denen man sowas macht. Also gute Freunde können auch manchmal Dinge ausgleichen. Und auch wenn vielleicht es mal schwierig ist in der Partnerschaft, singen ja die drei von der Tankstelle, drum sei auch nicht betrübt, auch wenn dein Schatz dich nicht mehr liebt. Ein Freund, ein guter Freund ist der größte Schatz, den es gibt. Ja, da wird nochmal die Freundschaft so dargestellt. Aber Freundschaft in unserem Sinne hat auch Grenzen. Es gibt Bereiche in unserem Leben, da ist es gut, natürlich Situationen, wenn man einen Freund hat, aber es gibt auch Situationen, da kann auch ein Freund bestenfalls nur daneben stehen oder Beistand leisten. Das ist gut, wenn jemand Beistand leistet oder Beileid wünscht, aber in schwierigen Situationen, etwa in der Trauer oder in anderen dunklen Zeiten des Lebens, kann ein Mensch ja am besten Fall daneben sein, aber tief hinein in diese Gefühle kann er nicht kommen und mir das auch nicht abnehmen, dass ich vielleicht durch etwas durch muss. Spätestens da hat auch Freundschaft Grenzen. Und da ist Gott tatsächlich auch mehr als ein Freund, weil er versprochen hat, und das ist auch spürbar, und wer das schon erlebt hat, Gott möchte auch in diese Situation hineinkommen und kann auch da tief hineinkommen und unser Begleiter sein und uns durchtragen und uns letzten Endes auch rüber retten in die Ewigkeit bei ihm. Und deshalb hat sich der heilige Gott klein gemacht und hat selbst gelitten, so heißt es, und ist selbst in schwierige Situationen gekommen und hat es selbst erlebt. Er ist Mensch geworden auch um uns zu verstehen. Aber auch immer da, wo Gott sich klein gemacht hat, wo Gott Mensch geworden ist, wo er sich in seinem Wort klein gemacht hat, bleibt er trotzdem der Heilige. Also in allen Stellen, die wir so sehen, wo Gott dem Menschen begegnet, klar, da ist eine Nähe da, aber es ist auch eine Grenze da. Na, hier bei dem Mose wird das ganz deutlich. Ne? Gott hält ihm die Augen zu quasi und von hinten kann er ihn sehen. Also er zeigt sich ihm, aber nur so von hinten. Oder ja, andere Stellen, Gott in der Stiftshütte, in dem Zelt, als sie durch die Wüste gingen, hat Gott sich entschieden, doch er möchte wieder bei seinem Volk sein und ist so in Form einer Wolke über der Bundeslade, wo die 10 Gebote aufgehoben waren, ne, war Gott dem Volke nah und doch war es heilig, war es abgetrennt durch einen Vorhang und nur an einem bestimmten Tag durfte der Hohepriester dort hinein und nach vielen Ritualen und Opfern und allem Möglichen. Also Gott naht sich in der Wolke oder auch hier, lässt ihn von hinten sehen, aber er bleibt auch der Heilige. Und auch Jesus selbst, als Gott in Jesus in diese Welt kommt, er macht sich klein, aber er bleibt auch der Heilige. Von Jesus heißt es, dass er ohne Schuld gewesen ist. Und als er am Kreuz stirbt, was passiert? Der Vorhang zerreißt. Gott wünscht sich diese Nähe. Gott wünscht sich diese Nähe zu uns. Und etwas von dieser Zugänglichkeit wird auch in diesem Abschnitt deutlich, finde ich. Ich bin an einem Vers hängen geblieben und deshalb habe ich das auch so überschrieben. Gott sagt hier zu Mose, siehe, es ist ein Raum bei mir, da sollst du auf dem Fels stehen. Ist das nicht ein schöner Vers? Das ist das, wie Gott es Mose dann zugesteht, etwas von ihm wahrzunehmen, etwas von ihm zu sehen. Siehe, es ist ein Raum bei mir, da sollst du auf dem Fels stehen. Gott schafft einen Raum, er schafft ihn selbst bei sich und er erhöht uns. Wir dürfen auf diesem Felsen stehen und da Gott wahrnehmen. Ich finde das einen wunderbaren Satz. Hier ist ein Raum bei mir und du sollst auf dem Felsen stehen. Gott erhebt uns, er gibt uns wieder Königswürde, wie das im Psalm 103 heißt. Und er gesteht uns zu, etwas von ihm zu schauen. Und das nicht zuletzt in Jesus Christus. Er gesteht uns zu, etwas von ihm zu schauen. Und der auferstandene Jesus sagt am Schluss des Matthäus-Evangeliums, denn siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und deshalb können wir einfach auch sehen, was Jesus für ein Freund ist. Das singen wir ja in diesem alten Schlager. Der macht natürlich auch was deutlich. Welch ein Freund ist unser Jesus, singen wir. Wie geht's weiter? Oh, wie hoch ist er erhöht. Da ist doch auch beides drin. Da ist diese Nähe drin. Welch ein Freund ist unser Jesus, aber auch etwas von der Heiligkeit. Wie hoch ist er erhöht. Es ist immer beides. Und was ist noch gesagt über Jesus in diesem Lied? Er ist nicht nur Freund, sondern er ist auch König, Priester und Prophet. Der heilige Gott ist mehr als ein Freund. Aber er kommt runter und wird uns in Jesus Christus zum Freund und Bruder, aber er bleibt auch der König und der Herr aller Herren. In unserem Abschnitt, in der Begegnung Gottes mit Mose, da spricht der lebendige Gott selbst zu Mose und sagt, du hast Gnade gefunden vor meinen Augen und ich kenne dich mit Namen, so heißt es hier auch. Und hier bei mir ist Raum und ich erhöhe dich, du kannst hier auf dem Felsen stehen. Und das ist mehr als Freundschaft. Ich kenne dich mit Namen. Das lesen wir auch in anderen Bibelstellen. Gott kennt uns mit Namen, uns alle, dich und mich. Und er liebt uns mehr als ein Freund. Amen.